Die Musik spielt in Asien und in den USA. In diesem Zweikampf entscheidet sich irgendwo dieses Rennen. Europa muss halt jetzt schauen, richtig, dass wir da nicht ganz untergehen und nicht ganz an die Wand gedrückt werden. Wir sind das Silicon Valley der Regulierung.
Hat Donald Trump Angst vor den Märkten?
Na, Angst hat er nicht, aber wenn die Aktien fallen, dann reagiert er.
No other president would have done what I did.
Bei jeder Gelegenheit sagt er, das hat er super gemacht und deshalb steigt der Markt, ob stimmt oder nicht, ist ja dann nicht so wichtig. Aber er schaut dorthin, das ist für ihn auch ein Gradmesser seines persönlichen Erfolges.
Das bringt mich zu einer Frage, die ein bisschen abseits ist. Wie rational sind denn Entscheidungen der Märkte? Heute geht es ums Geld, um Finanzmärkte und die geopolitischen Turbulenzen. Wie wirken die sich aus? Was ist zu erwarten? Herzlich willkommen bei Lookout. Zu Gast ist die Frau, um die sich die Medien als Börsenexpertin reißen. Nicht zuletzt, weil sie die Gabe hat, komplizierte Dinge verständlich darzustellen. Herzlich willkommen, Monika Rosen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die sehr liebe Vorstellung, Hannelore.
Jahrzehntelang die Chefanalystin der Bank Austria. Keynote-Speakerin, begehrte Keynote-Speakerin und Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, wo wir beide gemeinsam diese Funktion innehaben. Beginnen wir mit einem der spektakulärsten Börsegänge überhaupt. SpaceX ist am 12. Juni an die Börse gegangen. Elon Musk ist seither Billionär, kann sich der erste Billionär der Welt nennen. Einige andere Tech-Unternehmen, KI-Unternehmen haben ebenfalls vor, an die Börse zu gehen. Wie ist es denn gelaufen seither? Ist mehr als ein Hype da dahinter?
Also wie immer ist die Wahrheit eine Tochter der Zeit. Der erste Tag und der erste Go von SpaceX war wirklich fulminant, deutlich über den Erwartungen. Aktie ist nach oben geschossen. Dann aber hat die Schwerkraft doch eingesetzt. Es kam zu einer relativ deutlichen Korrektur, zeitweise unter die Erstnotiz gefallen, also unter den ersten Kurs, der festgestellt wurde. Das war schon irgendwo eine psychologisch wichtige Marke. Also, dass das völlig sozusagen ins All entschwebt, diese Aktie, dem scheint nicht so zu sein.
War sie zu hoch bewertet?
Das ist eigentlich nicht zu beantworten, denn erstens macht das Unternehmen keine Gewinne und zweitens einmal, das Thema Weltraum ist natürlich ein riesiges und ein Zukunftsthema, allein schon in Bezug auf Sicherheit, Verteidigung, Stichwort Golden Dome, also da wird sich sehr viel natürlich in den Weltraum verlagern. Gleichzeitig ist aber vom Anleger, der Anlegerin verlangt, hier einen Zeithorizont zu haben, nicht in Jahren, sondern vielleicht in Jahrzehnten. Das haben die Menschen in Wirklichkeit nicht. Nicht selten, sondern nicht.
Würdest du es als Euphorie-Moment bezeichnen?
Ja, würde ich, ja.
Sind die Fundamentals da, die fundamentalen Bedingungen?
Ja, natürlich sind die da, weil noch einmal, der Weltraum ist ein riesiges Zukunftsthema. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist nur, mit wie viel Kapital und mit wie viel Vorschusslorbeeren stattet der Markt jetzt dieses SpaceX aus und wann wollen die Anleger da eventuell dann auch eine Rendite sehen? Und das wird deutlich schwerer zu liefern sein.
Trotzdem, einige andere Unternehmen wollen den Gang an die Börse auch machen. Tech-Unternehmen, Anthropic oder OpenAI. Wie schaut's da aus?
Also OpenAI, da gibt's schon erste Gerüchte, dass die das möglicherweise auf nächstes Jahr verschieben könnten. Also offenbar, nachdem das keine Einbahnstraße nach oben war, kommen da jetzt erste Zweifel. Es gilt dasselbe, weil am Ende des Tages positioniert sich ja auch SpaceX irgendwo als KI-Unternehmen. Mhm. Sie wollen ja Datencenter, Rechenzentren im All errichten. Ja, das ist auch zukunftsweisend. Jetzt müssen wir es einmal da auf der Erde bauen. Ja, und von daher, wie ich gesagt habe, wie viel Anlauf geben die Anleger all diesen Unternehmen, bis sie dafür auch effektiv etwas haben wollen? Ja, das kann schon sein, dass sich das in der Zukunft als Mega-Geschäft erweist, Aber so einen langen Atem haben Investoren dann doch nicht.
Ja, aber sie haben sich trotzdem gerissen um die Aktien.
Ja, natürlich. Und er hat, ja, also Musk hat ja auch nicht umsonst einen höheren Anteil als üblich für Privatanleger reserviert. Also er hat offenbar schon ein bisschen geliebäugelt mit dem Gedanken, dass seine Fangemeinde da jetzt zugreift. Und dem war auch offensichtlich so.
Du hast gesprochen von Rechenzentren, Datenzentren. Wie weit spielt denn die Geopolitik in diesem ganzen Komplex eine Rolle?
Eine riesige, also SpaceX wieder, Starlink ist der einzige profitable Geschäftszweig, eben Stichwort Satellitenkommunikation und natürlich letztlich auch Satellitenüberwachung. Auf der einen Seite sind diese ganzen geopolitischen Konflikte natürlich, abgesehen von der menschlichen Dimension, die furchtbar ist, eine ständige Eskalationsbedrohung, sage ich einmal, die dann irgendwann sich natürlich an den Märkten widerspiegeln würde. Bis jetzt tut sie das kaum, aber das kann sich ändern. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt auch zynisch, ist aber natürlich auch wahr, ist all das natürlich auch ein Geschäft. Das sind also einerseits dieser Anstieg der Rüstungsaktien, aber eben auch die Frage, was ist eben, wie gesagt, mit Einsatz von KI in bewaffneten Konflikten, Satellitenüberwachung, all diese Themen, das spielt hier sehr stark herein und ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Gebiet, so furchtbar das ist, für das jetzt massiv Ressourcen bereitgestellt werden oder werden müssen.
Mit dem Irankrieg, mit dem Konflikt im Golf ist auch Energie zu einem Riesenthema geworden. Wie wirkt sich das denn auf die Märkte aus?
Ja, also der Ölpreis war jetzt irgendwo der Joker im ersten Halbjahr. Ich sage bewusst Joker und nicht Spielverderber, denn erstens einmal für das, was passiert ist, Schließung der Straße von Hormuz, das galt ja immer als der Super-GAU, war der Anstieg zwar markant, aber doch noch im Rahmen. Also wir sind nie, ich glaube, über die 120 oder so im Ölpreis, Dollar je Fass, hinausgekommen. Also von 150, 200, wie auch vom Iran angekündigt, waren wir jemals weit entfernt. So. Und das heißt, die Märkte haben, und das war ja eigentlich die große Überraschung im ersten Halbjahr, auf diese Gemengelage sehr ruhig reagiert. Also man hätte wirklich erwarten können, dass hier eine deutliche Korrektur einsetzt, notabene nach den letzten 3 Jahren, die so super gelaufen sind. Ja. Und dem war eben nicht so. Also die Märkte haben das irgendwo eingeordnet, sind davon ausgegangen, dass das beherrschbar bleibt, dass letztlich hier eine Lösung gefunden wird. Dem war auch offensichtlich so. Es beginnt jetzt ein bisschen diese Fact-Finding-Mission, warum dieser Ölpreis nicht mehr gestiegen ist. China hat sehr viel weniger gekauft. Es gab sehr viel Öl auf See. Sanktionen gegen Russland und auch gegen den Iran selbst wurden teilweise, wenn auch temporär, aufgehoben. Also es gab verschiedene Punkte, die hier unterstützt haben, sodass das alles im Rahmen geblieben ist. Aber das ist letztlich die Botschaft. Die Märkte hätten hier viel mehr einknicken können und haben das nicht getan.
Das bringt mich zu einer Frage, die ein bisschen abseits ist. Wie rational sind denn Entscheidungen der Märkte?
Die Märkte sind am Ende durchaus rational. Ja, auch wieder hier. Letztlich, und auch das ist zynisch, ich weiß, es ist aber so, wurden wirtschaftliche Interessen geschont und nicht kompromittiert. Der Fallout, die negativen Konsequenzen dieser Schließung der Straße von Hormuz haben sich in Grenzen gehalten. Ölpreis ist gestiegen, aber nicht eskaliert. Die Märkte haben das reflektiert. Also am Ende setzt sich hier schon die fundamentale Datenlage durch, wenn ich es vielleicht einmal so sage. Wie rational der Mensch immer in seinen Individualentscheidungen ist, das ist eine andere Frage.
Aber wir leben ja in einer Aufregungskultur und diese kollektive Aufregung ist quasi punktuell und dann setzen sich die Grundlagen wieder durch, die wirtschaftlichen Grundlagen.
Oder? Das stimmt. Also ich meine, im Moment natürlich geht es nach unten oder reagiert der Markt, wenn auch kurzfristig, auf solche Sachen und auf solche Ereignisse. Aber wie du richtig sagst, all along blickt man dann wirklich auf die Fundamentaldaten, was sind die konkreten Auswirkungen und das wird eingepreist. Dann gibt's aber immer wieder Situationen, wo man hinterher nicht hundertprozentig sagen kann, warum, wo die Stimmung kippt. Auch das gibt es und das ist oft begründbar, aber nicht immer.
Wir haben gesprochen über Iran und die Straße von Hormuz, der Ukraine-Krieg. Wie wirkt sich der aus? Profitiert Russland? Wie profitiert Russland?
Am Anfang hat es so ausgeschaut, dass Russland hier eigentlich relativ gut durchkommt. Sie profitieren allerdings immer weniger. Die Sanktionen all along wirken sehr wohl. Ja, der gestiegene Ölpreis hat ihnen jetzt wohl geholfen. Allerdings greift die Ukraine ja mit großer Wirkung ihre Ölexporthäfen an. Und von daher konnten sie offensichtlich, Russland haben zwar vom gestiegenen Ölpreis profitiert, konnten aber die Förderung nicht wirklich markant anheben, ja. Und von daher hat das nur begrenzt durchgeschlagen. In den letzten Tagen ist der Ölpreis massiv nach unten gegangen. Also insofern hat sich das doch relativiert. Inflation wahrscheinlich deutlich höher als offiziell zugegeben, hohe Zinsen, hohe Abhängigkeit von China, also sie zahlen schon einen ökonomischen Preis.
Wie wirkt sich denn diese gesamte geopolitische Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, auf Österreich und auf österreichische Unternehmen aus, auch in Bezug auf Märkte vor allem?
Der Aktienmarkt in Österreich ist natürlich ein sehr kleiner, ja. Also, das muss man, selbst für europäische Verhältnisse sind wir hier natürlich jetzt, also stehen wir da nicht in der vordersten Reihe. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben natürlich durchaus Unternehmen, die schon von einem Wiederaufbau in der Ukraine profitieren können. Und das ist etwas, das ich bei einem Panel vor einiger Zeit gelernt habe. Wir haben immer so die Vorstellung, wenn der Krieg aus ist, beginnt der Wiederaufbau. Die Forschung ist falsch. Der Wiederaufbau beginnt sozusagen mit dem ersten Kriegstag, denn sie müssen dort ja permanent wieder was aufbauen. Ja? Und von daher, auch das ist sozusagen hier jetzt eine ständige Situation, die allerdings, noch einmal sehr zynisch, es ist aber so, auch eine Chance darstellt. Ja. Österreich kann sich diesem, was jetzt die Konjunktur betrifft, dieser Gesamtsituation natürlich nicht entziehen. Wir sind auch in hohem Maße von importierter Energie abhängig, so wie Deutschland und wie Europa insgesamt. Wir sind im Zinsgefüge der EZB selbstverständlich drinnen, im Euro, mit dem gestiegenen Dollar und wie jetzt der Ölpreis gestiegen ist während des Iran-Kriegs, wurde Öl aus Sicht der Europäer, der Eurozonenbewohner und Bewohnerinnen entsprechend teurer. Also diese Dinge gelten für uns alle schon. Wir haben natürlich die entsprechenden, wir haben ein Defizitverfahren und wir tun uns sehr schwer, hier herauszukommen. Also die Hausaufgaben bleiben, die sind auch zu machen. Und der Export, der halt für Europa insgesamt und gerade auch für Deutschland, Österreich so wichtig ist, der ist eben entsprechend aber auch schwankungsanfällig. Mhm. Und das macht vielleicht auch die Resilienz der Amerikaner aus, denn ihre 2/3 der US-Konjunktur werden vom privaten Konsum getragen. Die sind einfach von diesen internationalen Strömungen viel unabhängiger. Und natürlich, jetzt kommt noch dazu, auch energieunabhängiger, als wir das sind.
Ne? Ja, das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage. 2025 war so ein bisschen das Jahr Sell America. Europäische Aktien waren cool. Wo sind wir jetzt?
Also meiner Meinung nach war das Thema Sell America vorbei mit Ausbruch des Kriegs im Mittleren Osten. Wenn es hart auf hart geht, wenn die militärische Konfrontation im Vordergrund steht, dann sind US-Assets wieder gefragt. Der Dollar ist gestiegen, die Wall Street hat begonnen, Europa wieder zu überflügeln. Und ich bin etwas überspitzt, darf ich sagen, es war so alles so, wie es immer war. In dieser Situation hat Amerika, hier hat die USA ihre Trümpfe ausgespielt. Das ist eine der großen, also Tragödien ist das falsche Wort, aber es ist eine der großen bedauerlichen Faktoren rund um die europäischen Börsen, dass sie kein Must-Have mehr sind, sondern dass sie in bestimmten Phasen gefragt sind, dass sie offenbar dauerhaft einen Abschlag zu den USA haben, gerade auch jetzt mit dem Thema KI und Tech, und dass sie sozusagen hier, sie sind in gewissen Phasen gefragt, aber sie sind nicht ein permanenter Fixpunkt, wie sie das einmal schon waren, ja? Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Das finde ich extrem schade.
Was spricht denn noch für europäische Aktien?
Naja, Bewertungsabschlag natürlich. Ich meine, theoretisch könnte man natürlich sagen, wenn diese Tech-Love-Affair hier etwas nachlässt, müsste das Europa begünstigen, einfach weil wir weniger davon haben. Ja, wir sind relativ jetzt auch in einer besseren Position mit dem gefallenen Ölpreis aufgrund der Abhängigkeit von importierter Energie. Wir sind sehr gut bei allem, was eigentlich Energiesparen und Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie und diese Themen sind, also da sind wir schon, da haben wir schon was zu bieten. Also diese Themen sind ja auch zuletzt wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Also das sind schon Sachen, wo Europa durchaus punkten kann, ja, aber es ist natürlich trotz allem hier die Nachgelagertheit gegenüber dem amerikanischen Kapitalmarkt weitergegeben. Also das wird sich, glaube ich, so schnell jetzt nicht ändern.
Wir beide sind USA-affin. Wir haben beide in den USA studiert und ich habe schon erwähnt am Anfang, wir sind beide Vizepräsidentinnen der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Jetzt haben die Amerikaner, hat die Fed einen neuen Chef, Kevin Warsh, eingesetzt, nominiert von Donald Trump, sein Wunschkandidat. Wie läuft's denn mit Kevin Warsh?
Naja, er hat eigentlich für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Er im Vorfeld, also dass Trump Zinssenkungen sehen will, glaube ich, ist kein Geheimnis. Im Vorfeld hat man auch den Eindruck bekommen, Warsh hat schon, naja, vielleicht angedeutet, dass er hier gesprächsbereit sein würde. Das ist spätestens mit der ersten Sitzung unter seiner Leitung und der ersten Pressekonferenz vorbei. Die Fed, die Notenbank, würde strikt an ihrem Inflationsziel festhalten. Er möchte die Kommunikation der Fed deutlich drosseln. Sie hatten bis jetzt in ihrem Statement die Möglichkeit von Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Das hat er gleich einmal ersatzlos streichen lassen. Also er hat eigentlich, die Renditen sind entsprechend gleich einmal angestiegen. Bis September schätzt der Markt jetzt eine 50-50 Chance, dass es eine erste Zinsanhebung in den USA geben wird. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, das ist der von Trump eingesetzte neue Fed-Chef, ja, der im Mai, Juni ins Amt kommt. Im September gibt es schon eine 50-50 Chance auf eine Zinserhöhung, trotz Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Ja, also da würde ich mal sagen, erstens kommt es anders, zweitens als vielleicht selbst Trump gedacht hat.
Ganz allgemein, kann man das sagen, wie stark beeinflusst die Politik denn die USA, die US-Märkte? Kann man das allgemein überhaupt sagen?
Die Märkte und ja, nicht die Notenbank. Weil die Notenbank, darum geht's ja sozusagen jetzt hier diesen politischen Einfluss, also nach außen natürlich gar nicht, aber den so weit wie möglich zurückzudrängen. Also das auch den Eindruck zurückzudrängen. Um das geht's, glaube ich, vor allem. Die US-Politik beeinflusst die Märkte bis zu einem gewissen Grad natürlich schon. Ja, also eben wenn Republikaner oder Demokraten hier entsprechend ins Amt kommen, Stichwort Zölle, alle diese Dinge, also ganz so ist es nicht. Die Amerikaner sind zwar stärker inlandsfokussiert und wesentlich weniger abhängig vom Export als Europa, aber sie agieren nicht im luftleeren Raum, also das ist sicherlich richtig. Aber auch hier gilt, die Politik beeinflusst insofern, als sie natürlich einen ordnungspolitischen Einfluss auf den Geschäftsgang der Unternehmen hat. Ja, also diese Unternehmen agieren ja nicht im luftleeren Raum. Ja, aber so stark wie vielleicht teilweise in Europa ist der Einfluss auch da, glaube ich, nicht.
Spielt Trump da eine größere Rolle als andere Präsidenten vor ihm? Er gilt ja als unberechenbar. 2/3 seiner Amtszeit haben wir ja eigentlich noch vor uns.
Also die Antwort würde ich auf jeden Fall mit Ja hier geben. Also erstens einmal ist er der erste, das hat mich selber erstaunt, der erste Präsident seit Reagan, der persönlich an die Börse gegangen ist. Ja, und dort einmal Honneurs gemacht hat. Ja, das Wort hat mich selber eigentlich erstaunt. Er betrachtet sich ja, er ist ein Immobilienmakler aus New York, aus Queens. Er betrachtet sich als marktaffin. Bei jeder Gelegenheit sagt er, das hat er super gemacht und deshalb steigt der Markt, ob stimmt oder nicht, ist ja dann nicht so wichtig. Aber er schaut dorthin, das ist für ihn auch ein Gradmesser seines persönlichen Erfolges. Das weiß die Wall Street auch. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das schon eine Beziehung, die von gegenseitigem Wohlwollen, kann ich das vielleicht so formulieren, geprägt ist. Nicht umsonst hat CNN geschrieben, alle haben dieses Friedensabkommen mit dem Iran kritisiert, bis auf die Märkte.
Im Umkehrschluss, hat Donald Trump Angst vor den Märkten?
Na, Angst hat er nicht, aber wenn die Renditen steigen, was für ihn wichtig ist aus der Immobilienbranche, oder die Aktien fallen, dann reagiert er. Das ist etwas, also das erreicht ihn, dort schaut er hin und auf das reagiert er. Die Zölle, dieser Liberation Day war ein perfektes Beispiel. Wie der Markt begonnen hat, echt in die Knie zu gehen, hat er das ausgesetzt. Ja, gibt schon Studien, die zeigen, wenn die 10-jährigen Renditen ein gewisses Niveau erreichen, dann rudert er zurück.
Ganz allgemein, die USA richten sich ja aus in ihrer Außenpolitik Richtung Pazifik. Europa ist quasi gestern. Europa ist ja da als Verbündeter, aber nicht viel mehr. Wie wirkt sich das denn auf die Märkte aus? Welche Position hat denn Europa dann noch?
Naja, das ist die Schwierigkeit, die wir da irgendwo auch haben. Das ist sicherlich richtig. Jetzt zeigt sich ja auch in diesem KI-Wettlauf, ja, der Aufstieg von Taiwan, von Korea, die Börse in Korea hat sich verdoppelt im heurigen Jahr, ja, hohe Konzentration auf 1-2 Chip-Aktien. Ist das eine gesunde Entwicklung? Na ja, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber die Musik spielt in Asien und in den USA. In diesem Zweikampf entwickelt sich das oder wird in diesem Zweikampf entscheidet sich irgendwo dieses Rennen auch. Und Europa muss halt jetzt schauen, richtig, dass wir da nicht ganz untergehen ja. Und nicht ganz an die Wand gedrückt werden. Und hier, also einerseits mit einem meiner Meinung nach gestärkten Kapitalmarkt und mit Besinnung halt auch auf unsere wissenschaftlichen und vielleicht auch unsere humanitären Werte, die wir ja ohne Frage haben, dass wir hier aber schon auch, glaube ich, eine Rolle zu spielen haben.
Stehen uns unsere Regulierungen, unsere Regeln im Weg? Es hat immer geheißen, Europe regulates.
Ja, ist das also, das? Ja, der Sewing, der CEO der Deutschen Bank, hat in einem Panel von mir einmal gesagt, Europa muss halt aufpassen, wir sind das Silicon Valley der Regulierung und das mag nicht ganz falsch sein. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass sich schon immer wieder auch zeigt, hier die ungezügelte Dominanz jetzt auch dieser ja, darf ich dieses Wort verwenden, dieser männlichen Egos hier in der Tech-Branche, dass die auch nicht immer von Vorteil ist, ja, hat sich jetzt auch gezeigt hier beim G7-Gipfel in Frankreich. Neben den Staatschefs saßen da eben von diesen großen Tech-Unternehmen die CEOs hier mit am Tisch. Also man muss sich schon fragen, will man einzelnen Unternehmen dann derartige Macht und derartige Möglichkeiten in die Hand drücken, von denen wir eigentlich in den letzten Jahrhunderten ja nicht umsonst der Meinung waren, das sollte dem Staat vorbehalten sein.
Letzte Frage zu den USA. Der Dollar als Leitwährung, bleibt er?
Würde ich sagen, ja. Hat sich also jetzt gerade eben im Irankrieg wieder gezeigt. Über 2/3 der Reserven der weltweiten Notenbanken sind immer noch in Dollar. So leicht ist der da nicht zu ersetzen. Aber natürlich, Tendenz nach unten wird weniger. Vor allem das Gold macht dem Dollar Konkurrenz. Ja, also die Chinesen haben gelernt im Ukraine-Krieg, wie schnell man seine Devisenreserven dann auch los sein kann, wenn es hart davor geht, wenn man da beim russischen Nachbarn sozusagen über die Grenze guckt. Und von daher verstärkt hier Gold gekauft, auch in den letzten Jahren. Also alles richtig, aber dass jetzt hier eine andere Währung dem Dollar so schnell den Rang abläuft, welche sollte das sein? Renminbi nicht frei konvertierbar, der Euro eben, ja, das kein gemeinsamer Staatsanleihenmarkt, weil das ist nämlich noch das nächste, der tiefste, liquideste, größte Staatsanleihenmarkt ist der amerikanische, ja, und da gibt's leider eigentlich keine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz.
Da war jetzt in deiner Antwort noch ein Stichwort drinnen, nämlich Gold. Das war zu Jahresanfang ganz oben, der Goldkurs war ganz oben, jetzt tümpelt so ein bisschen dahin. Was ist da passiert?
Ja, also an und für sich sollte man glauben, dass die Bedingungen für Gold besser als im ersten Halbjahr eigentlich nicht sein können, damit mit Grönland und Venezuela und Irankrieg und weiß ich nicht was. Aber durch diesen gestiegenen Ölpreis steigt die Inflation. Wir haben Notenbanken, die entweder Zinsanhebungen schon durchgeführt haben, notabene die EZB, oder doch selbige ins Visier nehmen, Stichwort Fed mit Walsh, haben wir gerade gesprochen. Steigende Zinsen, schlecht für den Goldpreis, der selber keine Zinsen, Gold wirft keine Zinsen ab. Wenn ich also anderswo mehr Zinsen kriege, verliert das an relativer Attraktivität, weil darum geht's ja auch immer. Und ja, mit dieser Energiekrise, die da schon geherrscht hat, trotz allem, waren einige Notenbanken, Stichwort Türkei, eine Zeit lang gezwungen, Gold auch zu verkaufen. Gekauft haben massiv die Chinesen. Und das könnte sich jetzt ein bisschen relativieren. Also ja, die meisten Häuser gehen davon aus, dass der Goldpreis weiter sanft steigen wird, mittelfristig schon. Aber dieser Moonshot, diese Rakete nach oben, ja, die wir da hatten, vor allem auch im Vorjahr, auch bei Silber, die ist für den Moment eigentlich vorbei.
Eine Frage, die uns wirklich alle betrifft: Wie geht's denn weiter mit den Zinsen?
Ja, also Zinssenkungen in den USA eigentlich vom Tisch. Es wird jetzt eher nur darüber diskutiert, wann kommt die erste Zinsanhebung. Dazu muss man wissen, die US-Konjunktur ist vorher auch schon rund gelaufen, hat diese gestiegenen Energiekosten sehr gut weggesteckt. Die EZB hat die Zinsen ja schon angehoben, ja, weil wir eben auch durch den etwas schwächeren Euro, stärkerer Dollar, gestiegener Ölpreis hier noch einmal verstärkt hier inflationär da unter Druck waren. Also von daher sind Zinssenkungen jetzt einmal kein Thema. Zinsanhebungen sehr wohl.
Tendenz nach oben.
Richtig. Die Tendenz ist entweder seitwärts oder nach oben. Inflation ist bis zu einem gewissen Grad wieder zurückgekommen, ja. Und das ist natürlich für die Amerikaner da vor den Midterms jetzt auch ein Thema. Aber eben auch bei uns wirkt natürlich auch entsprechend bremsend hier auf die Konjunktur. Vielleicht kann man zwei Sachen dazu noch ergänzen. Das eine ist jetzt, wenn dieses Friedensabkommen tatsächlich hält und der Ölpreis weiter da runtergeht oder da sich entspannt zeigt, muss das nicht unbedingt, weiß ich wie, sofort die Inflation runterdrücken, gerade auch in Amerika nicht. Denn damit kurbel ich eigentlich die Konjunktur wieder an. Der Arbeitsmarkt rennt eh gut in Amerika, sehr gut sogar, ja. Wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Boost durch gesunkene Ölpreise kriege, habe ich da eigentlich von daher, habe ich zwar von der Energieseite nicht, aber vielleicht von der Konsumseite dann wieder durchaus eher ein bisschen einen inflationären Druck. Ja, also es gibt hier, das Gefüge ist komplex, das will ich damit sagen, ja. Und der relative Vorteil der Amerikaner eben auch hier gegeben durch diese internationale Leitwährung, was du angesprochen hast, aber durch diese geringere internationale Verflechtung. Ja, sie sind geografisch weg vom Schuss, das ist politisch oft ein Vorteil und letztlich aber auch immer mehr ökonomisch, ja auch, weil sie bei der Energie sozusagen eigentlich jetzt autark geworden sind.
Was siehst du denn als die größten Risiken in den nächsten Jahren, die auf uns zukommen, sowohl geopolitisch als auch was Märkte betrifft?
Naja, wie alle Menschen hoffe ich, dass diese militärischen Konflikte, die da immer mehr werden, nicht weiter eskalieren. Es will mir schon scheinen, dass da ein bisschen die Hemmungen gefallen sind und dass hier mit militärischem Druck Verschiedenes durchgesetzt werden soll. Also das ist etwas, was ich schon mit großer Sorge sehe, keine Frage. Und wir werden dafür auch Ressourcen bereitstellen müssen, wir in Europa natürlich vor allem auch. Die Märkte, glaube ich, haben sich jetzt sehr lange hier gesonnt in Voraussetzungen, die wirklich gut waren. Die Geschichte lehrt, nichts dauert ewig. Also irgendwann einmal wird hier wahrscheinlich eine größere Korrektur kommen. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine, damit ich bringe das Negativere zuerst, ja, was wir seit über 25 Jahren fast nicht mehr gehabt haben, sind mehrere Jahre mit fallenden Kursen. Ja, das war nach dem Dotcom-Crash, nach der Dotcom-Blase 2000, 01, 02, Enron, WorldCom, ja, und das ging über mehrere Jahre, ja, war nicht immer katastrophal, aber es ging nach unten und das hat gerade bei Privatanlegern einen verheerenden Effekt auf deren innere Einstellung. No, na. Und das ist etwas, auch das ist nichts Neues. In den Handelsräumen sitzt jetzt eine Generation von Händlern, die hat so etwas noch nie erlebt. Ja? Also das ist, glaube ich, ein Risiko, das wird uns irgendwann einmal einholen, wird wahrscheinlich auch keinen Weg daran vorbeiführen, aber das muss man sich irgendwo, glaube ich, vor Augen halten. Aber damit ich mit einem positiven Gedanken abschließe, was jetzt auch diese KI und diese neue Tech-Euphorie betrifft, habe ich jetzt einen sehr interessanten Gedanken dazu gehört. Bisher diese Gig Economy hat davon gelebt, dass wir aus den technischen Möglichkeiten Effizienzsteigerungen machen. Also von Uber über, weiß ich nicht, Amazon und Zustellung und alles online und so. Und diese KI, das ist das jetzt nicht. Das ist kein Effizienz oder nicht nur, sondern das erfordert jetzt echt Investitionen. Das ist jetzt der Push in die nächste Phase und nicht die Effizienz, die Hebung der Effizienzmöglichkeiten in einer bestehenden Technologie, genau. Sondern jetzt kommt sozusagen hier die nächste Ausbaustufe mit gigantischen Möglichkeiten, die aber einen Investitionsschub erforderlich macht. Und da sind wir jetzt, der muss auch bereitgestellt werden, aber ein ganz einfacher Weg ohne Rückschläge, wie immer im Leben, wird's wahrscheinlich nicht.
Kommen wir zum Schluss noch einmal ein bisschen ins Persönliche. Chefanalystin bei der Bank Austria, mehr als 20 Jahre lang. Du hast in einer Abteilung mit nur Männern begonnen. Wie war denn das?
Ja, es war genau so, wie du dir es jetzt vorstellst, nicht ganz einfach. Die Schwierigkeit damals ist darin oder hat darin bestanden, dass wir übernommen wurden. Ich war in der Kreditanstalt, die Bank Austria hat die CA übernommen. Ich war im übernommenen Haus, die einzige Frau im Research, damals natürlich entsprechend jünger, die Männer, einige, nicht alle, aber einige deutlich älter als ich. Das war die eine Thematik, und die andere Thematik war die anderen Abteilungsleiter, die eben dann auf meiner Ebene sozusagen waren. Und wenn du das ansprichst, also das erzähle ich immer wieder bei Frauen-Events, um Frauen auch Mut zu machen. Als ich gefragt wurde, ob ich Chefanalystin sein will, habe ich im ersten Go Nein gesagt.
Klassisch für Frauen.
Ja. Ja, also ich habe Nein gesagt, weil ich diese Konfrontation nicht wollte, ja. Und ich hatte im Übrigen auch recht, ja. Es sollte wirklich schwierig werden, ja. Habe es mir dann aber doch überlegt und bin am Montag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, also bitte, Herr Doktor, ich habe mir es anders überlegt, ich mache das jetzt doch. Und er hat gesagt, das habe ich mir eh gedacht, ich habe schon alles für Sie hergerichtet. Aber wie ich immer sage, die ersten 6 Monate hatte ich recht. Denn es war wirklich schwierig, mich hier sowohl in der eigenen Abteilung als auch auf meiner Ebene, wo nicht alle, aber die wichtigsten Player alle Männer waren, um mich hier durchzusetzen, ja. Die nächsten 20 Jahre hatte ich Unrecht, weil dann kam der Turnaround und dann hat sich das etabliert und dann war es großartig und war natürlich die Entscheidung 100%ig richtig. Aber, und das versuche ich eben mitzugeben, es ist okay, sich vor einer Situation auch einmal zu fürchten.
Raus, ja? Aus der Comfortzone.
In Wirklichkeit natürlich ja. Und wie gesagt, diese Konfrontation, die ich da auf mich zukommen habe sehen und auch zu Recht, die hat mir persönlich damals Angst gemacht.
Ein Thema, das dir, ich weiß es, am Herzen liegt, ist Frauen und Finanzbildung. Warum?
Weil ich immer wieder erlebe, dass Frauen bei diesem Thema gerne mehr wissen würden, sich nichts fragen oder sagen trauen, da einfach Hemmungen haben, dann fragen, wie kann ich mich dem Thema nähern. Ich versuche hier in Veranstaltungen und in Diskussionsgruppen und so weiter hineinzugehen und das Gespräch zu suchen. Ich darf das offen sagen, gerade auch abseits des städtischen Bereichs. Ja, es geht nicht nur hier in Wien, sondern vielleicht einmal auch am Land bei einer Sparkasse oder so, wo noch einmal mehr Aufklärungsbedarf herrscht. Ja. Also da versuche ich wirklich irgendwo aus einer Position heraus, wo man mir das, glaube ich, auch abnimmt, ja, auch aufgrund
natürlich
meines Lebensalters auch, ja, und meiner Lebenserfahrung, ja.
Ist das eine Generationenfrage auch?
Naja, ein bisschen vielleicht, weil sozusagen man nimmt mir ab, ich hab ein Leben lang in dieser Branche gearbeitet, mich dort auch durchgesetzt in einer Männerwelt. Man nimmt mir ab, dass ich was davon verstehe, dass ich auch ein Verständnis dafür habe, dass das schwierig ist, dass das auch insofern natürlich ein Generationenthema ist. Ältere Frauen sagen mir dann, das macht alles immer mein Mann, das habe ich genauso gesehen, bis er einen Schlaganfall gehabt hat. Originalzitat, ist passiert. Jüngere Frauen gehen natürlich anders an dieses Thema heran, stehen aber auch vor anderen Herausforderungen. Also es hat da, glaube ich, jede Generation ihre eigenen Aufgaben.
Danke, Monika Rosen.
Ich habe zu danken für die Einladung.
Danke, Monika Rosen.
Danke.
Und danke Ihnen fürs Dabeisein, liebes Publikum. Wie investieren Sie eigentlich Ihr Geld? Und gehen Sie dabei Risiken ein? Schreiben Sie es uns doch in die Kommentare. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.